Ihr hört Penta-Radio, die Ausgabe vom 23. April 2019, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden bei Coloradio Live auf UKW 99,3 und 98,4 oder im Livestream auf coloradio.org und alle Folgen jederzeit zum Nachhören auch auf c3d2.de. Mein Name ist Stefan Majewski und bei mir im Studio sind heute auch noch Honky.
Hallo.
Und Simon.
Hallo.
Und außerdem begrüße ich recht herzlich Mol.
Seid gegrüßt.
Mol, du wirst uns heute einen Einblick in ein großes Thema geben, nämlich China. Also in die chinesische Sprache, die chinesische Kultur und natürlich auch chinesische Technik. Kannst du mir etwas über China erzählen, was ich noch nicht wusste?
Ja, du kannst ja mal drüber nachdenken, was denn 521 in Chinesisch bedeutet.
Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr später in der Sendung. Vorher gibt es jedoch wie immer News. Und leider hat das alles nicht so gepasst, wie ich mir dachte, denn wir hatten ja eigentlich erst noch einen weiteren Gast hier, die ist leider jetzt noch nicht gekommen. Deswegen machen wir erstmal mit den anderen News weiter. Was haben wir denn sonst noch?
Das sächsische Polizeigesetz wurde verabschiedet. Ich habe gehört, wir dürfen jetzt endlich mit Granaten rechnen, wenn eine Hausdurchsuchung ansteht.
Ja, also verabschiedete ich mich gerne von diesem Gesetz, aber das ist leider nicht so gekommen, sondern die andere Art vom Verabschieden hatten wir jetzt gehabt. Was Granaten da zu tun haben, habe ich jetzt auch nicht rausgefunden in meiner Recherche, aber es gibt sehr viele andere furchtbare Dinge, die da in diesem Gesetz drin stehen. Erstens ist jetzt kein konkreter Verdacht mehr notwendig, damit man von der Polizei irgendwie verfolgt werden kann, beziehungsweise dass die Polizei ermitteln darf, sondern es reicht, wenn das Verhalten der Person die Annahme rechtfertigt, dass sie eine Straftat begehen will.
Halten Sie den Dieb. Zling, kling, tschuh.
Na, nicht nur das. Wenn er schon ein Dieb wäre, das wäre ja noch eine andere Sache. Aber so, der läuft hier so rum, als ob er gleich eine Tasche stehlen will. Den müssen wir mal eine elektronische Fußfessel ranmachen.
Also ich glaube, das Rechtskonstrukt dafür heißt Jedermannsrecht. Das hast du jetzt schon. Also du kannst, wenn du jemanden beim Einbrechen siehst oder bei einer Straftat siehst, den festhalten. Das nennt man Jedermannsrecht.
Ja, aber das ist ja, wenn er schon eine Straftat begeht. Und es geht ja darum, dass sein Verhalten ist, das so aussieht, als ob er in Zukunft eine Straftat begehen will. Oder vielleicht hat er da irgendwie ganz komische Dinge im Baumarkt gekauft. Was der wohl ausheckt, der will sich eine Bombe bauen.
Stimmt, der hat ein Radio gekauft, mit dem, wenn er Coloradio hört, dann lernt er das, wie das geht.
Genau.
Gibt es die noch im Baumarkt?
Coloradio?
Ein richtiges Radio, wahrscheinlich schon.
Genau, und wenn es dann zur Ermittlung kommt, haben die Polizisten noch mehr Kompetenzen. Also abgesehen davon, dass sie jetzt offenbar Handgranaten mit sich rumtragen dürfen, können sie zum Beispiel alle möglichen Internetanbieter oder Telekommunikationsbetreiber um Herausgabe von Kundendaten ersuchen. Also wenn sie jetzt irgendwie behaupten, dass die Person da komisch aussieht und vielleicht irgendwie was, vielleicht plant die ja irgendwas per E-Mail, dann können sie zu deinem E-Mail-Anbieter gehen und mal einmal alle Daten raustragen. Deine ganzen privaten Konversationen, die du eventuell führst. Sie können auch zum Beispiel Bewegungsprofile erstellen, auch mit sogenannten IMSI-Catchern.
Was ist ein IMSI-Catcher, wenn man sich nichts darunter vorstellen kann?
Ich glaube, da hängt man ein Gerät dazwischen, dein Handy und die Antenne auf dem Dach sozusagen.
Das ist ein mobiler Funkmast und Handys neigen dazu, sich immer mit dem stärksten Signal zu verbinden. Und wenn man dann lokal das Stärkste ist, kann man natürlich alle Handys im Umkreis einsammeln. Die Dresdner Polizei hatte da zum 13. Februar schon mehrfach Erfahrungen gemacht, indem sie halt bei der Demonstration zum 13. Februar beziehungsweise zum Trauergangdienst, was auch immer da die rechte Seite veranstaltet, einfach einen IMSI-Catcher aufgestellt haben, um dort die Handy-IDs einzusammeln. Und wenn man das über mehrere Jahre macht, weiß man natürlich, wer letztes Jahr schon da war, wer das Jahr davor schon da war und wer auch dieses Jahr wieder mit dabei ist.
Wobei das natürlich dann wieder zu Problemen führt, wenn sie dann einfach daraus schließen, du bist jedes Jahr zum 13. Februar in der Dresdner Innenstadt, dass du deswegen irgendwie ein Nazi bist. Denn es gibt ja auch andere Leute, die da irgendwie regelmäßig sind, weil sie zum Beispiel da wohnen.
Na, man könnte ja zum Beispiel auch ein Eisverkäufer sein oder irgendwas, das ist ja durchaus möglich.
Brandgefährlicher Eisverkäufer und wir müssen jetzt alles rausfinden über diesen Eisverkäufer. Deswegen werden wir ihn jetzt erstmal mit einer elektronischen Fußfessel ausstatten. Das ist jetzt auch erlaubt, wenn man in einem Ermittlungsverfahren sich befindet und so eine Person nicht entkommen lassen möchte, dann kann man das Bewegungsprofil auch noch mit so einer schönen elektronischen Fußfessel anreichern. Aber das ist natürlich dumm, weil dann weiß ja derjenige, dass er jetzt gerade überwacht wird. Deswegen ist es auch möglich, Wohnungen abzuhören für diese Ermittlungsmaßnahme. Und zwar nicht nur die Wohnung des Verdächtigen, sondern auch die Wohnung von Leuten, mit denen er zu tun hat und die eigentlich völlig unbefangen sind in der Sache.
Alexa, übermittel dieses Gespräch zur örtlichen Polizeibehörde. Ich habe folgende Sachen für dich im Internet gefunden.
Und wenn wir noch nicht genug Leute kennen, die wir überwachen wollen, dann können wir uns dafür jetzt Videoüberwachung dahernehmen. Denn Videoüberwachung ist ja schon seit Jahren irgendwie immer weiter am Fortschreiten im öffentlichen Raum. Und jetzt wird es erlaubt sein, in einem Grenzbereich bis zu 30 Kilometer von der polnischen oder tschechischen Grenze auch mit Gesichtserkennung diese Videoüberwachung zu betreiben. Und wenn man da mal auf OpenStreetMap sich das anguckt und mal mit dem Zirkel ein bisschen nachgeht, dann stellt man fest, dass das so etwa die Hälfte von ganz Sachsen beinhaltet, so ein Grenzraum von 30 Kilometern, zum Beispiel auch die östliche Seite von Dresden. Also meine Wohnung ist kann jetzt auch mit Gesichtserkennung videoüberwacht werden, weil ich natürlich ein hochgefährlicher Schläfer oder sowas bin. Keine Ahnung. Also ich schlafe manchmal relativ lange, von daher ist das schon ein Gefahrenpotenzial zu erkennen.
Oder dein Gesicht ist einfach nur hübsch.
Oder du siehst jemanden ähnlich,
der sowas macht. Darüber liegen mir zurzeit keine Berichte vor.
Das könnte die Bevölkerung. Wie geht's weiter?
Könntet ihr die Bevölkerung entscheiden, indem sie mal auf dein Instagram-Profil gucken oder vielleicht auch gleich dein Passwort dafür benutzen, denn es hatte mal wieder einen Datenreichtum bei Instagram. Millionen von Zugangsdaten im Netz. Warum überrascht uns das gerade nicht?
Ja, weil das jeden Tag passiert. Ich meine, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, also haben wir jetzt alle zwei Wochen eine Ölpest.
Ja, so kann man es wirklich sagen. Also der Umgang mit Daten ist wirklich ein bisschen wie der Umgang mit der Umwelt. Ne? Man, jetzt gerade eben sind sie noch ein bisschen verschwenderisch damit, aber irgendwann wird man einsehen, dass man damit sparsam und behutsam umgehen muss.
Ja, das ist wie mit Radioaktivität damals. Ne? Also in den 30er, 40er Jahren hast du Radium-Zahnpasta gehabt, Radium-Unterhosen, Radium-Schokolade und dann hat man irgendwann festgestellt, es ist vielleicht gar keine so gute Idee, das überall reinzutun. Ne?
Ja, aber dafür haben die Leute nicht mehr so ein strahlendes Lächeln.
Also, wir lernen daraus, ändert alle recht schnell eure Passwörter bei Instagram oder habt einfach dort keinen Account.
Oder nutzt einen Passwortmanager, damit ihr überall unterschiedliche Passwörter habt.
Trotzdem Passwort ändern bei Instagram
jetzt. Immer und immer wieder.
So, wie geht's weiter?
Dann haben wir noch Chelsea Manning im Programm.
Wollen wir wirklich so kurz Chelsea Manning abfrühstücken? Also ich würde da sonst nämlich auch gerne auf einen anderen Podcast verweisen wollen.
Ja, dann verweise.
Simon kennt bestimmt die richtige Folgennummer. Da ist er wieder wach, returning von Hibernation Mode.
Naja, also Chelsea Manning wurde vor, ich glaube inzwischen schon wieder über einem Monat wieder inhaftiert, um im Ermittlungsverfahren gegen Julian Assange auszusagen. Sie weigert sich da bisher und deswegen ist sie sozusagen weiterhin in Beugehaft. Das hat jetzt irgendwie nochmal ein Gericht als rechtswidrig, als rechtmäßig bestätigt natürlich. Und
haben wir noch einen halben Satz, wer Chelsea Manning überhaupt ist, für jemanden, der den Namen noch nie gehört hat?
Chelsea Manning ist die Person aus dem US-Militär, die die Daten an, also dafür verurteilt wurde, die Daten an WikiLeaks weitergegeben zu haben, nämlich einmal dieses Collateral Murder Video. Die Afghan-Warlocks, die Irak-Warlocks, was so Einsatzberichte von den Truppen vor Ort waren und die diplomatischen Depeschen.
Das Cablegate.
Das Cablegate, genau.
Alles Manning?
Wurde zumindest für alles davon verurteilt.
Manning hat dabei zusammengearbeitet mit...
Manning hat die Daten weitergegeben. Und der Vorwurf ist, dass WikiLeaks dabei Beihilfe geleistet hat. Aber wenn wir das alles genauer, sollten wir das vielleicht mal in einer separaten Folge besprechen, weil das ist relativ umfangreich, wenn man da wirklich in die Details gehen will. In der letzten, darauf spieltest du an, in der letzten Folge Logbuch Netzpolitik mit Thomas Lohninger und Linus Neumann ging es da auch kurz darum und interessanterweise wurde...
Das war die 297.
Genau. Und da wurde interessanterweise auch erwähnt, was ich vorher noch nicht wusste, dass es wohl letztes Jahr auch eine Anfrage des FBI über das BKA an Daniel Domscheit-Berg gab, dass er da sich zu den Vorwürfen gegen Julian Assange äußern sollte, was er nicht getan hat. Weswegen man wohl, wenn man sich nochmal genauer durchliest, für was Chelsea Manning jetzt in Haft sitzt, davon befürchten müsste, dass Daniel Domscheit-Berg bei einer Einreise in die USA in der Zelle daneben landen könnte.
Daniel Domscheit-Berg hat auch Vorträge gehalten auf media.ccc.de, einer Plattform, wo ihr werbefrei Videos schauen könnt, eben genau wie dieses. Damit sind wir durch die kürzesten News der Penta-Radio-Geschichte durch.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Denn wir haben jetzt noch den Programmpunkt, den wir eben noch nicht machen konnten, weil nämlich eine Person noch gefehlt hat und das ist in dem Fall Broken Pipe.
Aber den geben wir noch 1:30, bevor er sich dazu äußern sollte. Bis gleich, viel Spaß und eine kleine Anregung schon mal, womit wir uns heute danach beschäftigen werden. Willkommen zurück zum Penta-Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresdens auf Coloradio. Wir haben mit den kürzesten News begonnen, die wir jemals gemacht haben und wollen jetzt fortsetzen mit einer, ja mit was eigentlich, einer Sache, die Autotopia heißt. Was ist Autotopia, worum geht's da?
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Autotopia ist eine Veranstaltungsreihe, die wir schon seit fast einem halben Jahr planen. Kommt so ein bisschen aus dem Umfeld des C3D2 hier in Dresden und wird sich mit Automatisierung und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft in ganz vielfältigen Perspektiven befassen. Also das ist einfach ein Thema, was uns schon lange unter den Nägeln gebrannt hat. Wir sind ein kleines Team, was sich hier zusammengefunden hat. Und was einfach ganz viele Facetten hat und die wollten wir oder werden wir jetzt Anfang Mai versuchen, einem vielfältigen Publikum in Dresden nahezubringen in vielen Veranstaltungen.
Wie ich sehe, macht ihr das an verschiedenen Orten. Es geht im Anfang Mai los, genau an dem 1. Mai im Hall of Fame. Da macht ihr einen Kurzfilmabend, Wired Societies, automatisierte Räume. Ihr macht interaktive Workshops, ihr macht Vorträge, Lightning Talks, also wo kann man denn das Programm sehen, wenn man sich dafür interessiert?
Ja, das ist auf unserer Website autotopia.c3d2.de zu bestaunen. Da könnt ihr euch so ein bisschen auch angucken, was unser Fokus ist und die Details zu den Veranstaltungen euch anschauen. Genau, die Idee war halt so ein bisschen, dass wir wirklich kein festes Format vorgeben, dass wir auch keine feste Zielgruppe vorgeben. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Sachen im Programm, wie du gerade schon gesagt hast. Den interaktiven Workshop am 2.5., der sich eher an Maker und Makerinnen richtet, die kritisch reflektieren wollen, was aus der Maker-Kultur geworden ist, was mit den sozialen Ansprüchen passiert ist und wie man sie besser umsetzen kann. Da haben wir eine wunderbare Referentin aus Berlin einladen können, die Regina M. Siffos, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigt und auch auf dem letzten Chaos-Kongress einen Vortrag unter dem Titel Critical Making Movement gehalten hat. Genau, die Kurzfilmabende, die du angesprochen hast, die werden sich, dafür haben wir ganz fantastische Kurzfilme gefunden, die wir mit euch diskutieren wollen. Genau, und so geht es dann los. Der Höhepunkt ist so ein bisschen unsere Podiumsdiskussion am 4.5., die in den technischen Sammlungen stattfinden wird.
Wenn man dorthin geht, muss man da Eintritt bezahlen?
Nein, das ist alles komplett kostenfrei. Was ihr bedenken könntet, wäre, dass wir gerne Audio und eventuell auch bei einigen Veranstaltungen Videoaufnahmen machen wollen. Da könnt ihr aber immer wieder sprechen und wir werden euch dann entweder entfernen oder im Zweifelsfall auch die Aufnahme ganz unterlassen.
Aus der Aufnahme entfernen, hoffe ich, und nicht aus natürlich, dem Raum.
Natürlich.
Genau. Macht ihr da einen Upload-Filter?
Sowas in der Art.
Nee, es ist eine super Reihe. Ich freue mich da sehr drauf. Es ist wirklich ein volles Programm, startend am 1. Mai 2019, 20 Uhr. Geht bitte alle auf autotopia.c3d2.de und schaut euch das Programm an. Es wird auch Aushänge geben, Flyer sind schon unterwegs, habe ich gesehen, Aufkleber habe ich schon gesehen. Ihr macht da eine ganz tolle Sache und ich freue mich da sehr drauf.
Ja, danke schön.
Es wäre auch, hoffentlich wird sich das auch zu einem regelmäßigen Format entwickeln, dass wir so ein bisschen den Kalender ein bisschen füllen können, denn wir haben die Datenspuren halt immer im September oder Oktober und dann halt erstmal lange nichts und dann sind die nächsten Datenspuren und da ist es jetzt ja vom Kalenderzeitpunkt her auch ein schöner Gegenpol, jetzt im April, Mai was zu machen.
Das denke ich. Wir haben noch so ein kleines Anliegen. Wir haben ein Format, bei dem es ganz einfach ist, sich zu beteiligen und bei dem wir auch noch Beiträge suchen. Nach unserer Podiumsdiskussion in den technischen Sammlungen findet am 5.5. im Zentralwerk zum dort stattfindenden offenen Werk, der Tag der offenen Tür, so wie ich das verstanden habe, finden Lightning Talks statt. Das sind so Kurzvorträge von 7 Minuten, die jeder und jeder einreichen kann. Und das könnt ihr auch tun, bis es stattfindet am 5.5. Und wir würden uns sehr über eure Ideen freuen, wie Automatisierung und Technologie sinnvoll genutzt werden können, auf eine demokratische und selbstbestimmte Weise. Und darum soll es gehen an diesem Tag.
Wie reicht man das ein?
Per E-Mail an autotopia@c3d2.de. Da wäre es schön, wenn ihr eine PDF-Folie mitschicken könntet, damit wir auch was zum Zeigen haben und eine kurze Beschreibung eurer Idee.
Sehr schön. Lightning Talks ist eine bekannte Reihe, so aus dem Chaos-Umfeld, immer 5 bis 7 Minuten, wo man wirklich kurz und knackig sein Projekt vorstellt, Leute findet oder Leuten tolle Sachen vorstellt in den kurzen Rahmen und damit halt auch viele kleine Vorträge hat an einem Abend, um nicht einer Stunde lang etwas zuzuhören, was einem vielleicht nicht interessiert oder wo man sich nicht für begeistern kann. Damit, Broken Pipe, haben wir vergessen, was zu fragen? Gibt es noch etwas, worauf man hinweisen sollte?
Na, schaut euch einfach an, was wir zu bieten haben. Ich denke, wir haben das alles ganz gut durchgearbeitet. Vielleicht eine Veranstaltung, die noch ein bisschen ungewöhnlich ist, könnte ich noch kurz abfrühstücken. Das wäre unser Leseabend. Das ist vielleicht im Chaos-Umfeld noch nicht so ganz geläufig. Am 9.5. im Frauenbildungszentrum werden wir eine Leseabendveranstaltung veranstalten, wo wir ganz verschiedene Literatur uns vorgenommen haben, die vorgelesen wird. Und im Anschluss gibt es eine Diskussion mit Ulrike Heidmüller, die sich zum Thema Predictive Policing einen Namen gemacht hat. Und mit ihr wollen wir dieses Thema danach noch besprechen, am selben Abend. Genau, das war's von mir.
Vielen, vielen Dank. Kommt bitte alle zu Autotopia, alle chaosnahen Leute sind natürlich auch eingeladen, dort noch zu helfen, keine Ahnung, Stühle aufzubauen, Stühle abzubauen.
Aber es ist auch nicht nur für Nerds, sondern auch für die allgemeine Bevölkerung
das,
zugänglich.
Das ist die Idee. Deswegen haben wir es auch in ganz Dresden verstreut, damit es so auch nach außen hin sichtbar wird, dass wir hier ein breites Publikum ansprechen wollen.
Cool.
Dann würde ich sagen, bevor wir die Rätsel der fernöstlichen Kultur angehen, eine kleine Musik. Bis gleich. Thank you.
Hört Penta Radio vom Chaos Computer Club Dresden und wir sind hier mit Mole, der uns jetzt natürlich dringend diese Frage beantworten muss. Was ist denn jetzt 521?
Ja, 521, das ist ein soziokulturelles Phänomen, was sich Liebespaare per SMS schicken. 521, was heißt 521? Auf Chinesisch sagt man Wu A Yi, das heißt 521.
Lass uns um 5 treffen, um 2 Stunden zu unterhalten und 1 Stunde Film zu gucken.
Naja, man kennt ja sowas auch vom Chaos Communication Kongress. Wie war das? 5 Stunden schlafen, eine das Dusche
die
und
die 621-Regel.
621, ah, schade.
6 okay. Stunden schlafen, 2 Mahlzeiten, eine Dusche. Mit der humoristischen Variation natürlich dann die Zahlen zu verwürfeln. Also 1 Stunde Schlaf, 2 Mahlzeiten und 6-mal duschen.
Ja, wäre dann interessant, wenn die ganzen Liebespaare aus China dann zum Kongress kommen. Aber es ist natürlich nicht so, weil Wu Ai Ni, das heißt, ich liebe dich auf Chinesisch. Und das klingt sehr, sehr ähnlich. Und im Chinesischen, da das eine lautbetonte Sprache ist, tut man dann gerne solche Sprachwitze machen. Es gibt auch so ein paar Negativbeispiele, wenn du 4 aussprichst, das heißt S, dann heißt das, wenn man das falsch ausspricht, sterben. Und deswegen.
Ja, ja, warte, das kann ich. Tschöse. Ist das richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Nummer 4 wie bei Fußballmannschaften in China nicht vergeben ist.
Genau, ne? Und auch wenn du Fahrstuhl fährst und dich wunderst, warum es keinen 4. Stock gibt oder keinen 14. Stock.
Oder warum Leute gucken, wenn man sagt Tschüssi zu einer chinesischen Person.
Naja, das liegt daran, Tschö oder Tschü, das heißt halt gehen und laufen und dann das Sö heißt geh sterben. Naja, das ist dann eher so ein bisschen, wenn du Tschüssi, was man hier im Sächsischen so sagt, zu einem Chinesen sagst, dann gucken die manchmal komisch und wenn die Kultur nicht kennen.
Genau. Habe ich schon oft gebraucht, im wahren Leben funktioniert.
Du hast wohl so viele chinesische Freunde, die nicht mehr deine Freunde sein sollen.
Nee, aber ich habe es schon mal probiert mit Ankündigungen.
Genau, aber gehen wir gleich mal ein, dazu. Die chinesische Sprache ist eine lautbetonte Sprache, im Gegensatz zu unserer, was halt eine silbenbetonte Sprache ist. Und es gibt 4 Laute im Chinesischen. Es gibt halt diesen ganzen flachen Laut, Ma. Es gibt einen aufsteigenden Laut, Ma. Es gibt den 3. Ton, das ist dann ein fallender und wieder aufsteigender Laut, Ma. Und der 4. Ton, das wäre dann der fallende Laut, Ma. Man muss eigentlich immer wissen, wenn man den 4. Ton kann, dann kann man fast Chinesisch reden, weil alles immer im Chinesischen meistens immer 4. Ton ist.
Also ich habe da jetzt keinen Unterschied gehört, ist
ja,
das normal?
Ich wollte auch gerade sagen, können wir das nochmal langsam? Also für mich war das sehr ähnlich.
Ich habe da am Anfang auch lange gebraucht. Also ganz flach, Ma.
Ma.
Ja, na, es ja, war eigentlich schon 3. Ton gewesen. Aber
oh Gott, Ma. Das ist alles gleich.
Ohne Ton, Ma.
Ma.
Genau, so. Und dann der 2. Ton, das wäre der aufsteigende Ton, also Ma. Von unten nach oben, Ma.
Okay, da komme ich noch mit. Okay.
So, und jetzt haben wir den Ton, der fallend und steigend ist, Ma.
Ma.
Genau, und der letzte Ton ist der 4. Ton, der ganz wichtig ist zum Verneinen zum Beispiel, Ma.
Ma. Ma.
Genau, der Witz ist beim 4. Ton einfach nur kurz sprechen und dann ist man meistens selber im 4. Ton drin. Genau. Und ich habe mir natürlich so einen Kopf gemacht, wie man denn Pentaradio in Chinesisch aussprechen könnte.
Warte, ist das das, was da am Titel steht? Dieses Dach, Labyrinth, Fisch, Kräte, Haus?
Ja, ich wusste nicht, wie man das... Ah, doch, ich hätte das vielleicht in Pinyin hinschreiben können. Oh, tut mir leid, genau. Ich habe das...
Also Pinyin ist die Umschrift in lateinische Buchstaben.
Genau, vielleicht erstmal was dazu. Pinyin, die ist die Umsprache. Es gibt noch andere Transliterationssysteme. Im Chinesischen hat man ja die Schriftzeichen, die kann man alle in lateinische Zeichen umschreiben. Und meistens steht da manchmal noch eine Zahl dran. Das ist dann, sind diese vier Töne, die ich gesagt habe. Genau. Also wenn dann eine 5 steht, das ist dann einfach komplett ohne Ton gesprochen. Genau. Also das ist sozusagen der ganze
einfach? Flache. Ja. Wie schreibt man denn Ma auf lateinischer Lautschrift? Ist das dann wirklich M und A
ja.
Und dann steht eine Zahl dahinter?
Ja, M-A und dann die Zahl dahinter und los geht's. Genau. So, und
aber halt, ich habe noch ein paar Fragen. Wie ist das? Also wenn man jetzt als chinesischer Staatsbürger eine Tastatur benutzt, ja? Was ist denn auf dieser Tastatur drauf? Sind das die lateinischen? Sind das die chinesischen? Ist das irgendeine Kombination? Wird dann mit alt und alt groß? Oder wie funktioniert denn das?
Es ist wieder schwierig, weil es sind halt 1,3 Milliarden Chinesen und dann hat man noch, ich glaube, 120 Millionen Taiwanesen und viele Singapurianer, viele Malaien, die Chinesisch reden. Und entsprechend kommt es wieder darauf an, wo du bist. Wenn du ein Mainland-China bist, was halt die Leute aus Peking, bla 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 sind, die haben eine ganz normale englische Tastatur und schreiben damit Pinyin, was wir gerade beschrieben haben.
Also die schreiben MA2 und dann wird das ein Zeichen, oder?
Richtig, dann wird es eines der, bei manchen Zeichen bis zu 20 verschiedenen, bei manchen Silben bis zu 20 verschiedenen Zeichen und dann kannst du dir eins aussuchen.
Wir haben ein Geisterschiff im Studio, wir wissen noch nicht genau, wo das Geräusch herkommt, ich hoffe, es hört euch nicht zu sehr. Also kann man sich das so vorstellen wie im Japanischen das, oder im Unicode, dass aus zwei Zeichen dann auch ein drittes werden kann? Also wenn man jetzt Ma2, Ma3 schreibt, dass da was anderes rauskommt als zwei Zeichen?
Naja, das ist wieder schwierig, weil... Ja,
das ist doch nur eine Eingabemethode, ne? Du
schreibst richtig,
dann Ma und dann kommt dann so eine Auswahl, wo richtig. Du halt mehrere Zeichen siehst und kannst dann halt irgendwie 7 drücken und dann wird dann halt die Buchstabenkombination eingegeben, die da bei der 7 dabei stand.
Richtig. Man kann da auch relativ fix schreiben, das ist sehr cool, weil die meisten Zeichen sind 2, maximal 3, 4 Buchstaben lang, 2 bis 4 Buchstaben und entsprechend kannst du relativ fix auch Chinesisch schreiben, weil er tut auch schon entsprechend natürlich vorausfüllen und wenn es um Kommunikation geht, dann ist die chinesische Sprache besser zu komprimieren als eine silbenbetonte Sprache wie unsere, wie Englisch oder Deutsch. Also die Zukunft ist Chinesisch. Computer kommen damit besser zurecht. Gerade
ich habe gelesen, dass so bei Twitter, wo es ja früher die Begrenzung von 140 jetzt auf 280 Zeichen gibt, dass die Chinesen und Japaner da deutlich längere, also quasi schon halbe Blogartikel schreiben können in diesem Rahmen.
Genau.
Weil sie halt, weil das halt als Unicode-Zeichen gezählt wird und nicht als irgendwie Bytes oder sowas. Da hätten sie ja natürlich das Nachsehen im Zweifelsfall.
Das heißt, ein Wort ist ein Unicode-Zeichen? Ist also besteht ein Wort immer aus mehreren Zeichen oder gibt es auch welche, die nur aus Mama und das ist ein Zeichen bestehen?
Das ist eine sehr gute Frage, die uns dann auch in die Überleitung bringt. Und zwar ist das eine geschichtliche Sache. Die Sprache wurde irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Da wurde dann aufgetrennt zwischen dem traditionellen Chinesisch und dem sogenannten Simplified Chinesisch. Das hat sich der Mao auch mit auf die Fahne geschrieben. Damals wurde halt vieles nur mit einer Silbe gemacht. Heute macht man doch vieles mit zwei Silben. Also es ist meistens so, dass es doch eher zwei Silben sind. Es gibt natürlich noch viele Sachen, die auch trotzdem noch eine Silbe sind.
Also eine Silbe ist ein Zeichen?
Eine Silbe ist ein Zeichen, genau.
Okay, jetzt bin ich wieder mit dabei.
Genau. So, ich hatte jetzt hier ganz oben drin stehen, lass uns einfach mal Pentaration Chinesisch übersetzen. Da haben wir eine Transliterationsübersetzung. Das wäre einfach Peng Da Tian Tai, was dann sozusagen Peng Da für Penda Ratio wäre. Das klingt sehr gut. Das heißt nämlich Freunde erreichen Ratio, wenn man das übersetzen würde.
Sehr schön.
Oder aber ich habe einfach geguckt, was denn Pentagramm auf Chinesisch heißt. Das wäre dann Wu Jiao. Tiantai. Also es wäre dann sozusagen das Penta-Radio. So, ihr also könnt euch
Tiantai ist dann Radio.
Tiantai ist dann Radio, genau. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, welches ihr
wollt. Heißt das denn auch irgendwas, das Tiantai?
Tiantai heißt Radio. Tian also. Ist elektrisch und Tiai heißt, ich glaube, übertragen oder sowas. Also
wir hatten im Vorgespräch schon, da hatte ich die Frage gestellt, was denn Bahnhof auf Chinesisch heißt, damit ich dann zumindest Bahnhof verstehe in der Sendung. Und das waren wie Feuerleute, die...
Ja, Hou Chi Chan ist chinesisch Bahnhof und Hou ist halt Feuer und jetzt muss ich nachdenken, ich glaube Chö und Chan. Ja, sehr oft ist es so, dass man lernt einfach die Zeichen erstmal auswendig, bevor man sie dann richtig versteht. Ich sage, man braucht ungefähr 200 Zeichen, um sich ein bisschen in der Kultur dort, ich sage mal, eine Milch kaufen zu können. Um eine Zeitung zu lesen, sind es dann schon deutlich mehr.
Genau. Was heißt ein Flugzeug? Kann man das einfach mal so?
Feiji.
Ist das Vogel der Lüfte oder?
Ji ist die Maschine und Fei müsste ich jetzt nachgucken, was das heißt.
Okay. Also es funktioniert exakt so, also zusammengesetzte Worte für.
Ich meine, da sind wir ja, müssen wir im Deutschen ja auch, sollten wir da jetzt irgendwie nicht auf so Ross entsetzen, denn irgendwie Flugzeug, ne?
Ja, Flying. Deswegen. Ist dasselbe, was, also
den Feuerzeug. Ding,
ja, es ist auch sehr oft so, dass man halt doch eine einfache Bedeutung hat. Also du hattest ja vorhin schon Ni Hao gesagt, was halt wahrscheinlich jeder kennt, das heißt Hallo. Und eigentlich heißt das, wenn man es eins zu eins übersetzt, Ni heißt Du und Hao heißt Gut. Also ich komme in den Laden rein oder ich komme rein und sage Du Gut. Genau.
Nicht schlecht.
Allerdings ist das
wie so ein Amerikaner, der überall reinkommt und sagt, awesome!
Genau. aber um jetzt nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, oder das war eigentlich der Punkt, den ich zur Überleitung benutzen wollte, weil Hallo kann man auch auf die alte Methode sagen. Das chinesische Volk ist ja eine lange Zeit sehr armes Volk gewesen. Damals hat man einfach gesagt, Nichilema, also hast du heute schon gegessen als Hallo. Hat sich allerdings mittlerweile doch ein bisschen überholt und man sagt doch eher Nihao.
Das ist eine überraschend spezifische Frage.
Genau, deswegen kommen wir einfach mal zur Geschichte. Wenn man die chinesische Kultur verstehen will, muss man sich auch ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen. Weil China, Zhongguo, das heißt China, und Zhong heißt Mitte, sozusagen das Land der Mitte. Guo ist das Land und Zhong ist die Mitte.
Das heißt, auf Chinesisch ausgesprochen, China heißt?
Zhongguo.
Zhongguo.
Zhong.
Zhongguo.
Zhongguo.
Okay, ich muss das immer noch so ein bisschen, weil...
Immer auf die Töne achten.
Ja, okay.
Zhong ist der erste Ton flach, Zhongguo. Und Guo ist der dritte Ton, tief und wieder hoch.
Ja, klar.
Genau, ich sehe bloß Schuld und
Zug. Gut, dass du es gesagt hast. Hätte ich jetzt nicht gehört.
Okay. Also reicht der Mitte, ja.
Reicht der Mitte sozusagen. Also entsprechend hat man dort eine, ich sag mal, 5000 Jahre hat man so die ersten Ausgrabungssachen gefunden. Relevant ist es vielleicht erst vor 3000 Jahren geworden. Wenn man sich überlegt, zur gleichen Zeit wie die Pyramiden waren, war dort auch schon eine Hochkultur. Und entsprechend gab es dann über eine lange Zeit auch eine Technologieführerschaft, die relativ lange angehalten hat, auch so bis in die 16. Jahrhundert. Da gibt es auch so einige Geschichten, wo dann die Engländer doch da mal vorbeikamen und so eine sehr hochgeputzte Kutsche als Geschenk mitgebracht haben. Und der Emperor von China hat dann einfach die Kutsche mit den Abgesandten ihren Köpfen drinnen zurückgeschickt, weil ja, wir sind doch das Reich der Mitte und ihr seid alle nur die Diener und die Leute, die hier nur herkommen, um zu betteln und nicht. Naja, und daraus sind dann im 18. Jahrhundert dann auch Kriege entstanden. Das gehört halt leider zur Geschichte dazu, weil China sich dann doch auch ein bisschen abgeschottet hat. Da entstanden dann die beiden sehr bekannten Opiumkriege, habt ihr bestimmt schon mal was von gehört.
Gibt es auch eine wunderbare Alternativlos-Folge dazu? Ich weiß die Nummer bloß wieder nicht aus dem Kopf.
Das kriegen wir raus, aber ich glaube, es ist 16 oder 17.
Das reicht.
Genau.
Über Drogen.
Übertrogen. Es ging halt einfach darum, dass die East India Corporation gerne Opium in China verkaufen wollte. Der Kaiser hat es aber verboten, Opium in China zu rauchen, nachdem halt alle irgendwie süchtig waren. Und dann haben die Engländer ihn mit einem Krieg dazu gezwungen. Nun war es eher so, dass in China, wie ihr es wahrscheinlich viele auch wisst, das Schießpulver erfunden wurde. Und trotzdem haben die Kanonen der Chinesen, weil sie sich halt irgendwann nicht mehr weiterentwickelt haben, nicht wirklich weit geschossen, im Gegensatz zu den Engländern, die ja doch sehr an Waffenentwicklung interessiert waren. Die konnten halt einfach weiterschießen und entsprechend haben die natürlich den Krieg gewonnen.
Was hältst du vom Film The Last Samurai? Da wird nämlich genau diese Thematik behandelt.
Naja, der spielt eher in Japan.
Der spielt in Japan.
Ja, und das ist auch ein Amerikaner, der dahin.
Ach Gott.
Der dahin.
Ich sag nichts mehr heute.
Aber ja, es ist immer schwierig, Japan und China zu auseinanderzuhalten. Also Leute kommen dann zu mir und sagen Konnichiwa. Dann sage ich, tut mir leid, ich kann kein Japanisch außer lesen, genau, weil das Kanji gleichen Zeichensatz hat wie das Chinesische.
Genau, aber die Japaner haben ja nicht nur die Kanjis, die haben ja dann drei Alphabete,
richtig,
die haben noch Silbenschriften dazu.
Richtig.
Aber diese Kanjis sind da noch mit übernommen worden.
Richtig, das heißt also, man kann, wenn man Chinesisch kann, Teile des Japanischen lesen. Der Vorteil ist, die anderen Zeichen dazwischen kann man sich meistens so ein bisschen zusammenreimen. Du kannst aber gar nicht sprechen, weil ich glaube, Japanisch im Gegensatz zum Chinesischen keine lautbetonte Sprache, sondern auch eine silbenbetonte Sprache.
Ja, genau.
Also
deutlich. Also da ist auch alles, da mappt jedes Kanji dann auf eine Sequenz von Silben. Genau. Also das sieht man manchmal, wenn man einen japanischen Text hat, dass man dann, also es gibt da halt drei verschiedene Alphabete. Es gibt einmal die Hiragana, das sind halt die normale Silbenschrift, die sie verwenden so für alles, wo zum Beispiel so Satz, so Partikel und sowas drin geschrieben sind, wie im Deutschen halt irgendwie das oder der oder ein oder mein oder sowas. Dann gibt es die Katakana, damit werden vor allem so lateinische Begriffe, also halt englische oder deutsche Begriffe umschrieben, also so lautsprachenmäßig. Und es gibt halt die Kanji, das sind die übernommenen chinesischen Schriftzeichen, die werden dann verwendet für alles, wofür es halt diese Schriftzeichen gibt. Und manchmal, wenn du dann halt ein Kanji hast, was nicht so bekannt ist, dann steht dann manchmal noch in Hiragana darüber die Aussprache, also wie man es halt lesen muss. Und das ist ja auch manchmal durchaus ein Problem. Zum Beispiel habe ich eine Geschichte gehört in Japan, dass wenn Leute eine Reisekostenabrechnung einreichen und schreiben dann halt da den Namen von einem Bahnhof irgendwie hin. Und da hat jemand die Vermutung, dass die vielleicht gar nicht dort waren. Dann werden sie halt vorzitiert zum Buchhalter und müssen dann den Namen des Bahnhofs aussprechen. Denn das geht ja nicht hervor aus diesen Kanji. Das sind halt einfach nur irgendwelche Bilder. Und wie das halt ausgesprochen wird, das weiß man im Zweifelsfall nur, wenn man dort war und halt die Ansage gehört hat.
Ja. Ich sehe schon, wir müssen noch eine Japan-Folge machen. Also wer auch immer sich dafür bereit erklärt, bitte.
Zwei Kommilitonen, die Japanisch gelernt haben im Studium. Und einer war auch für ein Semester da. Aber das wird, glaube ich, schwierig, den herzubekommen. Der wohnt nicht mehr in Dresden.
Na, wir werden wohl jemanden finden, der Japan begeistert ist in Dresden. Bestimmt. Also bitte meldet euch.
Es ist auch ganz interessant,
dass... Wir vielleicht mal einen Comic-Tempel.
Es ist auch ganz interessant, dass die Umschriften natürlich auch andere sind. Also, dass wenn man in ein japanisches Restaurant geht und da steht oben irgendwie Show oder sowas dran, das ist dann eigentlich Shui im Chinesischen, das heißt Wasser zum Beispiel. Ich habe das jetzt schon gesehen und mich gewundert, warum steht denn da eine andere Pinyin-Umschrift dran. Aber naja, es ist ja ein japanisches Restaurant und kein chinesisches.
War das Sushi-Restaurant auf der Wilsdorfer Straße?
Genau.
Das heißt nämlich jetzt Tokio seit neuestem. Wahrscheinlich, weil die Leute immer so dachten... Show, wie hieß denn der Laden? Show. Also, ich meine, das ist ja so schwierig ein bisschen mit der Aussprache, zum Beispiel mit Huawei, ne?
Genau, Huawei. Aber eigentlich steht es hier unten weiter. Wir müssen erst noch ein bisschen vielleicht durch die Geschichte durchraunzen, weil es ist nämlich sehr interessant, so um 1900, ich glaube 7, 8 rum, kam dann der deutsche Kaiser auf die Idee, ja, wir brauchen doch Kolonien. Scheiße, alle Kolonien sind schon vergeben. Ja, wo gehen wir denn hin? Und dann sind die nach China gefahren und haben dort eine Kolonie eröffnet, in Qingdao. Und Qingdao ist sogar in Deutschland bekannt, nämlich für das Qingdao-Bier, was es hier manchmal sogar zu kaufen gibt. Ich habe das schon manchmal im Supermarkt gefunden. Und das ist nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, weil die Deutschen haben im Prinzip den Chinesen Bierbrauen beigebracht. Also sehr interessant. Genau. Das ist auch übrigens, man kann in drei Nationen auf der Welt Bier trinken. Das ist halt Deutschland, Tschechien und China. Genau. Gut. Danach ging es dann halt weiter, den Chinesen, denen ging es halt lange Zeit nicht gut durch diese Opiumkriege und durch diese, wir werden von allen Leuten gekonkert und haben überall irgendwelche Ausländer haben irgendwelche Kolonien. Und entsprechend gab es einen sehr schwachen Kaiser, der war auch damals sehr jung, also 1-2 Jahre. Und da gab es halt eine chinesische Konkubine. Eine Konkubine, das ist halt immer so eine Frau, die
gehalten wird. Der saß ja da in dieser verbotenen Stadt.
Ne? Genau, in der verbotenen Stadt in Peking spielt sich das Ganze ab. Wir kommen jetzt nämlich auf die Absetzung des Kaisers, des letzten. Da gibt es auch sehr schöne Filme zu. Kann man sich mal angucken. Sind doch relativ nah an dem, was zumindest die Geschichte so erzählt. Da gab es halt eine große, sehr mächtige Konkubine und die wurden damals abgesetzt halt durch den sogenannten Boxeraufstand auch mit. Der ist da auch ein Grund für. Genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann halt mit dem Aufstieg Maos los. Also im Zweiten Weltkrieg haben die alle zusammen gegen Japan gekämpft, über Jahre lang, weil Japan war halt dort auch Kolonialherrschaft, hat die Mandschurei besetzt. Und die Chinesen haben eigentlich alle zusammen, Chiang Kai-shek, das ist einer der Führer, und Mao zusammen gegen die Japaner gekämpft. Es war eigentlich auch so mal 2-3 Jahre, wo die alle zusammen wirklich gespielt haben wie Common Enemy, oder wie man das so schön sagt. Genau. Als die Japaner, Amerikaner dann dort aufgeräumt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es dann erstmal interne Bürgerkriege lange Zeit. Da haben halt die Kuomintang gegen die Kommunisten halt gekämpft und Mao hat sich zumindest in Zentralchina durchgesetzt. Der Führer halt, der Kuomintang, ist dann nach Taiwan übergesetzt, Chiang Kai-shek, hat dort sein China gegründet. Beide haben dann von sich behauptet, sie sind ein echtes China. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber im UN-Sicherheitsrat wurde bis, ich glaube, 1972 war immer die Republik Taiwan die Original.
Bitte schön, die Republik China.
Ja, stimmt, die haben sich Republik China damals
genannt. Die heißen ja immer noch, die heißen offiziell Republik China und genau. Das andere, das China heißt Volksrepublik China.
Richtig, und jetzt war der Spaß, jetzt hat der Mao halt da seine Atombomben getestet und wurde auf einmal irgendwie so ein bisschen doch relevant und dann haben sich die Taiwanesen unter, ich glaube damals noch Chiang Kai-shek, freiwillig aus dem Sicherheitsrat zurückgezogen und den Sitz abgegeben an China, was sie heute noch bereuen. Genau, also.
Die haben freiwillig diesen festen Sitz abgegeben?
Ja, genau.
Ich habe noch einen Taiwan-Fact, und zwar, wenn Taiwan in Europa wäre, wäre es die siebtgrößte Wirtschaftsmacht in Europa.
Genau, also diese ganzen großen iPhone-Hersteller und sowas, die sitzen meistens alle in Taiwan. So HTC ist, glaube ich, auch eine taiwanesische Firma. Foxconn, das ist alles groß, größtenteils Taiwan, gibt es eine ganze Menge. Genau. So, Mao, der hat natürlich dann so seine Philosophien durchgesetzt und da gab es halt diese zwei großen Dinge, die China doch in der Entwicklung, in der technischen Entwicklung ganz schön zurückgeworfen hat, auch in der sozialen Entwicklung. Das ist der sogenannte große Sprung nach vorn und die Kulturrevolution. Ach, man könnte da stundenlang drüber reden und stundenlang auch drüber schreiben. Wen es interessiert, gibt es viel zu lesen, Wikipedia und diverse Podcasts und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir am Ende nochmal so einen Überblick, wo man sich Informationen holen kann. Wenn es euch interessiert, gerne E-Mails, dann machen wir nochmal eine zweite Folge darüber.
Genau. Im Übrigen sehe ich gerade, bei Taiwan dachte ich halt immer so, das ist eine Insel und habe deswegen so im Kopf gedacht, naja, dann wird es nicht so groß sein. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, Taiwan ist doppelt so groß wie Sachsen.
Ja.
Das ist doch schon ein ziemlicher Brocken.
Und
das erklärt auch, warum da so viele Firmen reinpassen.
Ja, und als Gag, da gibt es Affen. So kleine Affen, die klauen dir immer das Frühstücksbrot. Ist sehr witzig.
Na, und was sicher auch viele nicht wissen, dass Taiwan nicht nur diese Insel Taiwan ist, sondern die hat noch weitere Inseln. Unter anderem zum Beispiel eine in der Bucht vor Shanghai. Und die ist irgendwie tatsächlich so nah an Mainland China, dass es da bis in die 70er, 80er auch noch Artilleriegefechte und so gab. Also, genau.
Nein, nicht bloß das. Auch zu jeder Zeit, auch jetzt noch, sind über 1000 Raketen Richtung Taiwan gerichtet. Das ist auch der Grund, warum die Taiwanesen die Amerikaner brauchen, weil ich glaube, da fährt auch immer ein Flugzeugträger von den Amerikanern irgendwie in der Straße von Taiwan rum, der da so ein bisschen als, ja, wenn ihr hier was macht, dann stehen wir halt zur Verfügung, dasteht. Und das ist halt immer noch relativ, noch kein wirklich ausgestandener Konflikt. Genau. Also ihr seht schon, ein extrem komplexes Thema, genau. Nach Mao und nach diesen Rückschlägen der Kulturrevolution gab es dann die Öffnung durch Deng Xiaoping. Das war dann auch so die Zeit kurz danach, Zhou Enlai, um 1989, wo dann das Tiananmen-Massaker ausgeführt wurde, wo einfach ein bisschen eine Öffnung da war in der Gesellschaft. Auf einmal hat man Kapitalismus eingeführt mit der Tischtennis-Ping-Pong-Diplomatie von, ich glaube, Reagan oder Nixon? Ich glaube, Nixon war es, genau. Hat man halt eingeführt, dass es Eigentum geben darf, dass man, ich sag mal, Geschäfte machen darf. Und dort ging es dann den Chinesen auf einmal doch deutlich besser. Und es kam natürlich auch so, dass
wie es dann so ist, dann haben sie dann plötzlich alle erste Weltprobleme und wollen plötzlich diesen ganzen Quatsch wie Demokratie und Mitbestimmung und sowas haben, wenn sie sich nicht mehr ums Essen kümmern müssen.
Richtig, allerdings ist das um 98 wohl eher auch der weltgeschichtlichen Sache geschuldet, da ging es hier ja auch ganz
schön. 89.
Um. 89, genau.
Hat China die Ein-Kind-Politik und wann fing das an?
Das wurde so um die Zeit eingeführt, ich glaube 1970. Es ging halt einfach darum, dass China ja auch heute noch die größte Nation der Welt ist und damals war das halt auch abzusehen. Mittlerweile wurde die gelockert. Es ist jetzt so, dass jede Familie zwei Kinder haben darf. Es ist übrigens auch nie so, dass man immer nur ein Kind haben darf. Wenn man zum Beispiel vom Land kommt, dann darf man mehr Kinder haben. Wenn man von einer Minderheit kommt, darf man mehr Kinder haben. So die Mongolen zum Beispiel ist eine chinesische Minderheit. Krankheit oder die Manchu, dann darf man mehrere Kinder haben. Es ist, gilt eigentlich wirklich bloß für Städter und für Leute, die sich leisten können. Genau. Es gibt aber natürlich sehr viel, ja, ich sag mal, wo das jetzt ausgenutzt wird, wo man dann für ein kleines Geldbetrag, 3000 Yuan, das entspricht so, ja, wie viel sind denn das? 1:6, also etwa 350, 400 Euro, kann man sich dann ein weiteres Kind kaufen, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, wurde mittlerweile doch ein bisschen zurückgenommen, weil die doch merken, dass sie, wie wir, auch hier so ein Demografieproblem bekommen, weil die haben sehr viele alte Leute. Dann ist ja das auch noch eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Das heißt, es gibt sehr viele Männer, weil Frauen doch eher schlecht behandelt wurden und man wollte doch immer eher einen Sohn haben. Da wurde entsprechend, oh, ist ein weiblicher Fötus, dann wurde der abgetrieben und so weiter und so fort. Also da gibt es auch wieder sehr viele Sachen, wo man drüber reden kann. Aber da gibt es auch eine ganze Menge Leute, die sich damit auseinandersetzen. Google-Leute, ganz zum Schluss erklären wir noch mal ein paar Podcasts. Wen es interessiert, kann man viel drüber hören, drüber lesen, über diese Sachen. Aber mit Deng Xiaoping und mit der Öffnung wurde China dann auf einmal interessant für westliche Investoren. Und damit kam Geld. Und ja, China wurde dann auf einmal die Werkbank der Welt. So wie das, wie man das auch schon aus Hongkong, aus Taiwan und aus Korea kannte, ist eine ähnliche Entwicklung.
Aber hat China nicht diese Joint-Venture-Politik, dass du immer ein lokales Unternehmen brauchst, wenn du als externes dazukommst, oder ist das dort nicht so?
Das habe ich lange Zeit ja gehört. Es ist auch so, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Es war zum Beispiel so, VW wollte ein Werk da unten bauen, die mussten dann halt für die Konkurrenz das gleiche Werk sozusagen 50-50 auch mit aufbauen. Genau, also die haben sich dann ihre Konkurrenz aufbauen müssen. Dazu dann später vielleicht nochmal zu den Technologiekonzernen. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir.
Ich würde vorschlagen, wir hören eine kleine Musik, weil okay, die Hälfte gut. des Studios ist schon auf den Beinen, weil sie Rücken haben, quietschen oder die Mikrofone verrutschen. Deswegen.
Ich versuche hier die Geister auszutreiben.
Genau. Eine kleine Musik und dann geht's weiter. Bis gleich.
You just made for this.
Ni hao und willkommen zurück zur Chaos Computer Club Sendung Penta Radio, der Sendung des Chaos Computer Club Dresdens, einmal im Monat auf Coloradio.
Oder besser zu sagen, Beng Da.
Beng Da. Dai.
Was? Beng Da Tien Tai.
Okay, also auch das. Worauf wollte ich hinaus? Also heute geht's, wie ihr eurem Podcast Fetchern vielleicht schon entnommen habt, um diese lustigen chinesischen Zeichen, beziehungsweise um das Land, aus dem diese lustigen Zeichen kommen, nämlich China. Wir waren gerade dabei, aus der Geschichte eines Landes, wo man sich fragt, ob man schon gegessen hat heute, in Richtung einer Werkbank der Welt. Nämlich, dass China einen interessanten Wandel durchgemacht in den letzten Jahren und auch technisch sehr viel Neues zu bieten hat. Ich glaube, der chinesische Hersteller Huawei, das war on purpose, also vielen, vielen Dank, dass ich das so genießen konnte. Wie heißt dieser UA2, WAI2?
Also in der Jetztzeit ist China natürlich ein Technologiestaat und hat entsprechende Konzerne und es gibt da immer diese Radiowerbung mit das neue Huawei Mate L irgendwas, keine Ahnung. Und jedes Mal läuft mir schauerisch den Rücken runter, weil ja, wie du schon siehst in unserem Pad, Huawei 2, also zweiter Ton jeweils, Huawei, also so spricht man die Marke aus.
Huawei.
Genau. So, das heißt offiziell so viel wie Huawei, prächtig, glänzend, aber auch, das ist aber auch die Abkürzung für China. Und das Wei heißt etwas zu werden. Also Huawei ist dann China zu werden, prächtig werden, glänzend werden. Inoffiziell sagt man aber, das ist dann eigentlich vierter Ton, Huawei, Sprache, und Wei ist der Begriff, den man am Telefon macht, wenn man ans Telefon geht. Hey, hallo, sagt man Wei, also Huawei. Das Wei ist dann der vierte Ton. Huawei ist ein relativ großer Technologiekonzern, gibt es auch viele Kontroversen gerade drum. Konkurrenten sind zum Beispiel Lucent, Orinoco, Cisco, ach Orinoco, ach Gott, ich bin so alt, Cisco, Ericsson.
Nokia auch, ne?
Nokia, genau. Und es gibt halt da, ihr habt sicher in Medien schon gehört, in Nachrichten, da Kontroversen drum, viele. Eine zum Beispiel ist jetzt Anfang des Jahres gewesen, da wurde die Tochter des Chefs in Kanada festgenommen. Also es ist aber eigentlich eher so eine globalpolitische Angelegenheit, weil natürlich der Trump da seinen Krieg durchziehen wollte, wie sagt man das so schön, Handelskrieg. Und die gute wird nämlich, der wird vorgeworfen, in den USA Steuerhinterziehung gemacht zu haben. Entsprechend wurde die in Kanada festgenommen und steht da, glaube ich, unter Hausarrest, bis da irgendwie noch weiteres geklärt wurde. Und es gab natürlich große Kontroversen drum.
Was wurde Huawei vorgeworfen? Also es ging darum, dass die in ihren Routern oder in ihren Switches oder in der Technologie, die das 5G-Netzwerk machen soll, diesen neuen Funkstandard, dass die dort irgendwelche Hintertürchen eingebaut haben, so wie das bei Cisco jetzt öfteren schon mal rausgekommen ist, dass die da irgendwie hard-encoded Passworte drin haben.
Erstmal ist es so, das ist dann der zweite Punkt hier, es gibt halt dann noch so eine weitere Kontroverse, gerade in Deutschland, darum, wer denn nun 5G baut, und man sagt, oh, ein chinesischer Konzern, da ist doch der chinesische Geheimdienst drin und baut dann irgendwelche Hintertüren. Ich habe jetzt auch schon wieder irgendwie bei Heise gelesen, dass ich glaube vorgestern oder so, die CIA warnt, der chinesische Staat bezahlt Huawei. Ich habe leider mit den Artikeln noch nie ganz durchlesen können, entsprechend bloß die Überschrift. Genau, also vielleicht weiß jemand von euch mehr.
Nach dem, was ich da gehört habe, ist das, sah das wohl was bei Huawei, genau.
Heute bitte nur Huawei.
Huawei drin war, sah halt wirklich nach Programmierfehlern aus. Also die Hintertüren, die da gefunden wurden, waren halt verursacht von Programmierfehlern. Während halt, wenn man von Cisco irgendwie sowas hört, dann ist es oftmals wieder so, da ist wieder so ein Admin-Zugang irgendwie mit Standardpasswort drinne, der halt auf einem unerwarteten Port irgendwo ist, also wo man nicht mit rechnet, dass es da plötzlich irgendwo einen Admin-Zugang gibt und wo man dann aber von außen wie trotzdem plötzlich reinkommt und alles machen darf, also was halt schon sehr bewusst aussieht oder zumindest halt vergessen wurde, beim nach dem Entwickeln wieder rauszunehmen. Also man braucht ja mehr als Entwickler gerne mal einen Testzugang, um irgendwie ins System reinzugucken, während man testet. Aber das wurde dann anscheinend vergessen auszubauen. Und bei Huawei ist es wohl wirklich einfach Programmierfehler, über die man da reinkommen konnte. Und ich habe einen Bekannten, der jetzt natürlich nicht namentlich genannt wird, aus Identitätsschutzgründen quasi unser Whistleblower sozusagen.
Zugriff.
Wir hatten den Whistleblower-Schutz gar nicht in den Nachrichten. Die EU hatte da jetzt eine Richtlinie beschlossen. Naja, gut. Und der hatte jetzt mit Huawei Code zu tun. Und Randale. Und das sah halt auch genauso aus. Also alles Kraut und Rüben und durcheinander und irgendwie ganz schnell mit der heißen Nadel gestrickt, damit es irgendwie funktioniert, schnell und raus. Und das ist auch so, was ich über die 4G-5G-Technologie von denen gehört hatte, dass halt, wenn du zu einem normalen Hersteller gehst, also ja, nee, natürlich Huawei ist ein normaler Hersteller, aber wenn du zu einem anderen Hersteller gehst, zu, was weiß ich, Ericsson, Nokia und sagst halt, ich brauche halt hier, bist jetzt irgendwie ein Telekommunikationskonzern, willst halt jetzt ein 5G-Netz ausrollen, sagst, ich brauche aber noch dieses Spezial-Sonderfeature, dann sagt halt Nokia, Ericsson, Cisco, wer auch immer, ja klar, können wir dann im nächsten Release einbauen, das gibt es dann in 2 Jahren. Also wenn du halt denkst, irgendwie es dauert ein Jahr, bis dann der Release rauskommt mit deinem Spezial-Sonderfeature und dann dauert es natürlich nochmal, bis du das dann in deinem Netzwerk irgendwie ausgerollt hast, dann dauert es irgendwie 2 Jahre. Und Huawei sagt halt, ja klar, frickeln wir da rein. Und dann kriegst du halt nächste Woche irgendwie deine Sonder-Super-Edition und dadurch fliegen dann halt von dem Huawei 5G-Software 30 Editionen durch die Gegend, die dann natürlich ein totales Chaos sind und niemand updatet die mehr, weil 30 Editionen maintain macht ja keiner. Und dadurch ist das dann alles ganz furchtbar. Denn natürlich, wenn du Software einfach nicht updatest, dann wird es mit der Zeit immer schlimmer. Dann sind dann alte Sicherheitslücken drin, die eigentlich schon seit Jahren bekannt waren.
Genau. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sollte man mit Huawei spielen? Meiner Meinung nach ja, wie man mit allen spielen sollte. Man sollte sich immer divers aufstellen. Das heißt also, ich soll mir natürlich nicht bloß für mein Core-Netz einen Huawei-Router irgendwo hinstellen, sondern genauso ein Cisco, genauso ein Nokia-Router. Damit bin ich weniger angreifbar. Und leider, also in der USA ist es so, dass Huawei nicht eingesetzt werden darf. In Deutschland, die sagen so, leck mich, wir gucken uns das erstmal an. Das ist halt einfach der Punkt zu Huawei. Wenn ihr eure Handys natürlich von Huawei habt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist, was irgendwie bösartig ist. Nichts Schlimmeres, als was in einem, ich sage jetzt mal, westlich orientierten Unternehmen drin steckt.
Der letzte Satz war wichtig, denn in meinem Xiaomi-Staubsauger waren in der Tat komische Sachen drin, so von wegen, lausche das WLAN mit und schicke das mal Zug Xiaomi wieder rüber. Also
Xiaomi Staubsauger?
Ich habe einen Xiaomi Staubsauger, ja.
Was?
Naja, du kannst, also von Xiaomi gibt's alles. Das ist so quasi der Apple-Konzern.
Da gibt es auch geile Roller, geile Elektroroller.
Alles von Xiaomi. Also vom Rasierer zur Zahnbürste zum Staubsauger.
Und auch Telefone.
So wie Mitsubishi, irgendwie von der Mikrowelle bis zur Langstreckenrakete.
Ich weiß nicht, ob Xiaomi Langstreckenraketen macht, aber diesen Staubsauger haben wir ausgiebig in der verlorenen Sendung von 2018 im Februar behandelt. Deswegen, wer dabei war, Glück gehabt, wer nicht, Pech gehabt.
Aber man muss halt dann auch immer wieder das Gegenteil sagen, dasselbe hatte man auch bei westlichen Konzernen. Also es gab auch diesen Staubsaugerhersteller, wie hieß der auch so? Ich glaube dasselbe.
Vorwerk? Nein.
Nee, iRobot?
iRobot, glaube ich. Die haben dann einfach halt, ja, wir machen das ja nur, um weiterentwickeln, deine Wohnung vom Messen. Die haben
Wohnungsdaten verkauft.
Die Daten dann irgendwie hochgeladen. Also das ist halt einfach so, also ich glaube, man selber braucht sich erstmal keine Sorgen machen. Wenn man sich Sorgen macht, dann lernt man über Android und guckt sich das Gerät an.
Genau, man sollte sich halt mit Open-Source-Software beschäftigen, schauen, welche Chips da auf dem Board verbaut sind und was man mit so einem Stück Alufolie alles machen kann, um so einen Chip auszulesen. Auch wieder eine Empfehlung, media.ccc.de, Onyo Vacuum Robots oder sowas, ich glaube, so hieß der Talk, ansonsten schreibe ich das in die Shownotes mit rein, da wird nochmal genau beschrieben, wie man seinen Xiaomi-Roboter knackt.
Also was ich in dem Zusammenhang auch gehört hatte in der Diskussion über, soll man Huawei jetzt einsetzen in den 4G, 5G, NG-Netzen. Das Problem ist ja halt, wir haben ja hier so einen Rechtsstaat angeblich. Und hat man vielleicht schon mal gehört. Und da gibt es ja so im Prinzip, du darfst halt nicht ein Gesetz schreiben, wo steht kein Huawei. Sondern du darfst Huawei. Halt nur so ein
Huawei wollten wir.
Genau. Kein Huawei. Sagen. Und sondern du darfst halt nur ein Gesetz schreiben, wo drin steht, nichts, was folgende überspezifischen Kriterien erfüllt, die zufälligerweise genau von Huawei gemacht werden. Das ist ja so wie bei Ausschreibungen zum Beispiel. Ne? Du sagst, du kannst nicht einfach in die Ausschreibung schreiben, wir brauchen einen Zug von Siemens, sondern du schreibst halt in die Ausschreibung irgendwie 100 Kriterien, die nur der Siemens-Zug erfüllt. Und damit ist dann sichergestellt, dass Siemens den Zuschlag kriegt. Und da hat man halt überlegt, wie man jetzt irgendwie so ein Gesetz machen könnte. Aber das Problem ist halt, das wird schwierig. Denn wenn du solche Regeln reinschreibst, wenn du mir liefst, was wie sinnvolle Regeln wären, irgendwie, wir dürfen jetzt zum Beispiel nur 5G-Equipment einsetzen, wo es einen Code-Audit gegeben hat, wo das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, mal in den Code reingucken durfte und irgendwie mal was dazu sagen konnte, dann kann es gut durchaus sein, dass am Ende nur Huawei drin ist. Denn die legen ihren Code dann offen für die Regulatoren und Cisco macht das nicht oder Nokia oder Ericsson.
Richtig, es wird doch gemunkelt, es gibt da irgendwie 100.000 Git-Repositories für jeden einzelnen Kunden von Huawei und jeder hat anderen Code und das ist ganz schlimm. Genau, genau. Das hast du ja gerade schon erzählt.
Genau, okay. Ja. Können wir langsam mal über andere Hardwarehersteller sprechen, also über Lenovo oder sowas? Wie spricht man also, das aus?
Ich glaube Lenovo. Also im Raum hier sehe ich gerade zwei dieser sehr beliebten ThinkPads. Yeah!
Das dritte ist in meiner Tasche.
Das sind halt einfach auch mittlere chinesische Geräte. Trotzdem meiner Meinung nach noch die besten Notebooks, die es so zu kaufen gibt. Auch chinesisch.
Also als ich mein ThinkPad jetzt letztes Jahr gekauft habe, konnte ich das dann im Tracking von UPS auch richtig gut sehen, dass das aus... wie hieß denn der Ort? Huawei oder so?
Also, das müsste ich jetzt als Zeichen sehen.
Stand auf jeden Fall, da ging es dann wie nach Shanghai und dann ging es dann über Almaty nach Köln und dann kam das dann mit dem Auto wahrscheinlich dann zu mir.
Aber ich glaube auch bei 90% der anderen Hersteller wäre das der Fall, weil einfach, ich weiß, Fujitsu, Siemens, also nee, gibt es ja nicht mehr, Fujitsu heißen jetzt, die stellen in Deutschland her, also zumindest assemblen die in Deutschland.
Also die Endmontage.
Die Endmontage in Augsburg, glaube ich, genau.
Ja, Schenker wahrscheinlich auch.
Ja, aber die stellen ja keine Rechner in der Form her. Wie kommt nun Lenovo zu ThinkPad? ThinkPad war ja IBM und auch ganz lange auf der internationalen Raumstation sowas rumgeflogen. Mittlerweile dürfen die nicht mehr, weil chinesisch. Wir dürfen ja keine Technik, die chinesisch verseucht ist, nach in die ISS machen, also total doof. 2004, 2005 haben die, glaube ich, die PC- und Notebook-Sparte Lenovo übernommen. Lenovo stellt auch eine ganze Menge Handys und sowas her. Also die sind da auch relativ weit mit.
Ich glaub, 2005.
2005, ja. Der drittgrößte Computerhersteller ist, glaube ich, mittlerweile der Lenovo oder zweitgrößte hinter Dell. Oder, keine Ahnung, da müsste man nochmal nachgucken. Gehen wir weiter. Es gibt da noch so Hersteller wie ZTE. Also ZTE ist auch ein chinesischer Hersteller, allerdings sehr witzig. Hauptanteilseigner ist eine niederländische Firma.
Was macht ZTE? Ich habe das noch nie gehört.
ZTE, ich wette mit dir, dass in deinem Telefon Chips drin sind, die stellen zum Beispiel WLAN-Modems her und so ein UMTS-Modems und so ein Spaß. Und,
also ein Konkurrent von Qualcomm oder was?
Ja, sowas in der Art. Also die haben halt relativ billig Zeug. Plasterrouter habe ich schon von denen gesehen, USB-Sticks, so UMTS-Modems und sowas. Aber eben jetzt kein, ich glaube, bloß 3- und 4G-Zeug, jetzt nichts Neueres. So, dann habe ich hier noch Oppo auf der Liste, auch so ein wir bauen mal Apple-Telefone nach, ganz, also da hat jemand einfach mal 2 Milliarden Euro geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen, und hat sich seinen eigenen Telefonkonzern gemacht, auch relativ software-driven, kann man sich mal angucken, sehr witzig. Xiaomi hat man gerade drüber geredet, würde ich jetzt einfach in der Formel bespringen, Staubsauger über alles, was man sagen will. Genau, so, dann nächster Punkt, Software. Software ist natürlich ein Riesenpunkt, weil man hat die ganze Hardware, ohne Software bringt ja nichts. Da ist ein riesengroßer Konzern in China, ich glaube auch mit einer der größten Technologiekonzerne der Welt mittlerweile, nennt sich Tencent. Eine der größten Apps davon, der größte Messaging-Dienst ist welcher? Ihr seht es im Pad, ich weiß, das ist der Punkt. Also,
WhatsApp.
Denkst du natürlich, nee, WhatsApp ist nicht der größte.
Signal.
Ja, geil. Wäre schön. Was können wir noch?
Facebook,
ja, cool. Und wenn ich alles zusammen haben will, dann nehme ich WeChat. WeChat ist der größte Messaging-Dienst der Welt. Und,
ja, das ist mir auch so ein Betriebssystem, ne?
Ja, das ist total krass, weil dort habe ich WhatsApp, Facebook, Uber, PayPal, alles in einer App. Das ist halt auch ein extrem mächtiges Tool, weil ich kann in der App Apps installieren. Also man kann sogenannte Mini-Programme installieren. Da kann ich halt im Laden meinen Kunden dann eine Kundenkarte über Telefon geben. Also ja, da ist die Zukunft. So will ich das in Deutschland auch, aber nicht von
WeChat. Läuft das dann auf Android oder ich habe das noch nie gehört?
Also WeChat läuft auf Android und auf iOS. Das gibt's für beides. Ich weiß nicht, wie die sich mit den Apple-Richtlinien da verhalten wegen den Mini-Programmen. Ich glaube, da gab es schon Probleme, aber ich glaube, das Ding ist so groß, dass selbst Apple da nicht sagen kann, wir nehmen euch aus dem App Store.
Too big to fail.
Too big to fail. Die Software, Also die ist halt auch sehr beliebt, weil man kann in China damit bezahlen. Also ich empfehle euch mal, lest euch, ich glaube vor 3 Tagen hat Fefe einen geilen Bericht darüber geschrieben, wie die dort mit Autos mit WeChat bezahlen. Also
das war vor über einer Woche.
Ach, vor über einer Woche. Also sehr, sehr geil. Also
darauf hätte ich dich jetzt auch nämlich gleich als nächstes angesprochen. Also er war da, Fefe ist ein Sicherheits- ja, Pentester, also prüft die Sicherheit von IT-Systemen und ist deswegen beruflich unterwegs
in Zeit. Er hat einen sehr beliebten Blog.
Er ist mittelprächtig bekannt durch seinen Blog, den er, wo er witzige Verschwörungstheorien und sowas zusammensammelt. Und er berichtet da auch, wie er gerade in China durch die Gegend reist und was er da so sieht. Und er hatte da irgendwie das Taxi vom Flughafen genommen zum Hotel und die kam halt an so einem Tollbooth vorbei, also an der Zollstation, Mautstation. Und normalerweise müsste man halt ja jetzt irgendwie, wenn er jetzt irgendwie, ich meine, in Deutschland haben wir sowas nicht so viel, aber wenn du jetzt in Amerika wärst zum Beispiel, müsstest du da halt irgendwie Bargeld einwerfen. Wenn du jetzt halt irgendwie keinen Quarter dabei hast, dann ist halt Problem. Und dort kam es halt zu dieser Mautstation und dann hat der Beamte dort, der da saß, einen QR-Code gezeigt, den hat der Fahrer von dem Auto gescannt. Und dann hat es da Dinge getan, dann hat es einen anderen QR-Code angezeigt, den hat der Beamte dann gescannt und dann war alles fertig. Und Fefe war halt total begeistert. Das ist genau, wie es sein muss. Da läuft kein Code, da läuft nur meine eigene App auf meinem Telefon, da läuft nichts anderes irgendwie, da nimmt nicht irgendwie jemand mein Telefon und macht damit Dinge oder mein Telefon funkt da jetzt irgendwie hin und her, ohne dass ich irgendwie intransparent irgendwie Dinge passieren. Sondern ich scanne diesen QR-Code und ich weiß ganz genau, was passiert und ich sehe ganz genau, mit welchem Betrag jetzt überwiesen wird. Es kann nicht mal auf dem Terminal angezeigt werden, 1 Euro. Wenn ich dann das Telefon auflege, werden dann plötzlich doch 10 Euro abgebucht oder Yuan dann wohl eher. Und es ist alles wunderbar. Und warum gibt es das nicht in Deutschland, hat er dann halt so gefragt. Ne?
Genau. Das ist auch, fahrt mal in, also wenn ihr dort seid, fahrt bitte mal U-Bahn. Das ist einfach, wenn ihr Zukunft haben wollt, leider kriegt man die dort, ist halt natürlich das Problem, Sicherheit und so weiter und so fort. Und es gibt halt wie immer mehrere Seiten der Medaille, aber es ist halt schon geil, alle 3 Minuten eine U-Bahn, die voll ist und die es aber auch wirklich schaffen, im 3-Minuten-Takt dort eine U-Bahn durchzupumpen für wenig Geld. Also es ist sehr witzig, genau.
Shanghai ist auch, glaube ich, das größte U-Bahn-System der Welt und die erste Strecke wurde 1991 oder so eröffnet.
Ja, ja, das auch in Peking, wo ich das erste Mal da war, 2005 gab es 3 Stationen, 3 Linien, jetzt gibt es 18 oder sowas. Also es ist innerhalb von wenigen Jahren,
wobei
die dort ganze Stadtteile hin. Und
wenn man sich halt auch anguckt, wenn du zum Beispiel so die U-Bahn-System in Deutschland anguckst, zum Beispiel die U-Bahn in Berlin, die ist halt auch im Wesentlichen so von 1910 bis 1930 entstanden. Und jetzt kämpfen sie halt irgendwie, bauen sie irgendwie 10 Jahre sich einen Wolf, um da irgendwie mal 3 Stationen in der Stadtmitte nochmal hinzuzufügen. Richtig. Aber es ist natürlich alles eine andere Dichte heute, als es früher ist.
Richtig, also wir können da auch einiges lernen von den Chinesen, genau. Aber zurückzukommen zu WeChat, Sicherheit, ich persönlich habe noch nie irgendwie ein Audit davon gelesen und habe da auch noch nichts gesehen. Es ist halt schon so, dass mir selber einige komischen Sachen aufgefallen sind. Ich schicke halt darüber über WeChat in einem Privatchat einen Link von meinem Server und sehe, da ich auch als Webentwickler dann meistens ein Logbuch auf habe zur Entwicklung, sehe ich auf einmal komische IP-Adressen, die diesen Link abfragen. Hallo, liest da jemand mit? Keine Ahnung. Also wenn mir da jemand zu Daten geben kann, bin ich gern bereit.
Macht WhatsApp aber auch und MSN hat das früher auch schon gemacht, um halt Spam zu verhindern. Das heißt, wenn Leute gezielt Links verschicken, dann werden die Links halt geprüft und wenn sie mehrfach auftreten oder halt irgendwie malicious Code drin haben, dann
wundert mich aber.
Ja, das würde auch zum Beispiel schon deswegen passieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit, wenn ich Slack verwende, so ein hippen Chat-App, was halt auch proprietäre Kackscheiße ist, aber tut jetzt nicht zur Sache. Und wenn ich da halt einen Link reinpaste, dann zeigt er dann halt so eine Preview darunter an, ne? Wie so, was halt auf dem Ding da ist, also halt irgendwie Vorschaubild oder sowas. Und das erfordert natürlich, dass er die Metadaten von dem Ding ausliest. Und deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass die da einen Request drauf machen.
Entsprechend ging ich da auch ran und das ist auch der Grund, warum ich WeChat weiter halte. Aber man munkelt halt, wie gesagt.
Ja, es hat ein Geschmäckle.
Es hat ein Geschmäckle und wenn man so bei der EFF nachguckt, WeChat hat halt auch nicht wirklich eine gute Einschätzung dort. Gibt es ja diese schöne Übersicht, von welchen Messenger so halbwegs vernünftig sind und bei WeChat, die haben glaube ich gar keine Zahl bekommen, also gar keine Einschätzung.
Was, genau. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich möchte gerne jetzt in China irgendwie meine Woche verbringen, aber ich möchte jetzt keinen WeChat haben, geht das?
Ja, es ist schwierig, weil Nach Hause wirst du sicher mit WhatsApp schon kommen, du kannst WhatsApp da benutzen, aber es ist natürlich erstmal so, dass du schon, um dort Netz zu bekommen, relativ schwierig ist, weil WLAN, offene WLAN gibt es nicht, du musst halt dazu immer dann deine Personalausweisnummer eingeben. Gab es eine ganze Zeit lang, jetzt haben sie das mittlerweile eingeführt. Also ich habe mich damals zum Arbeiten immer ins Subway gesetzt, da gab es ein freies, offenes WLAN und dann ging das. Seit Xi Jinping, dem neuen Herrscher da, wie auch immer. Seitdem ist das doch alles ein bisschen autokratischer und ein bisschen restriktiver. Ich empfehle grundsätzlich immer im Kopf zu haben, ja, ich bin jetzt offline und im Zweifelsfall muss ich halt eine E-Mail schicken. Genau. So, es gibt eine Sache zu erwähnen, die Chinesen, die schotten sich ja doch relativ viel ab, die bauen halt alles nach. Entsprechend gibt es halt den Konzern, der ist Kingsoft, die haben sich ein eigenes Office entwickelt. Also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, WPS Office. Das ist halt wirklich so, einmal Word, Excel, PowerPoint, alles zusammen. Also ich kenne da Chinesen, die haben noch nie was von Microsoft Office gehört, die machen alles im WPS. Und ich musste mich da selber erst mit auseinandersetzen. Gibt es auch bloß in Chinesisch, dieses Office?
Wie gut ist das geklont? Ist das so... So wie Gitti zu GitHub, so 1:1 kopiert?
Naja, 1:1 mit den Fehlern wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich konnte es mir nicht genau angucken. Es kann Doc-Dateien und Docx-Dateien öffnen, also grundsätzlich, und tut da auch nichts. Also es tut schon nicht ganz so weh wie OpenOffice, wenn man von Microsoft Office kommt. Genau. Ist schon besser, aber wie gesagt, da ist halt einfach, ist ein großer Technologiekonzern, der hat halt auch 360 so eine Suite, die tut Virenscanner und sowas, also alles in einem, diese ganzen Zahlen, da sind wir dann wieder bei dem, was wir am Anfang sagten, mit diesen Lauten und Tönen, sind halt sehr beliebt, auch bei QQ und so weiter und so fort, da hat man halt immer diese Zahlen, die da immer eine Rolle spielen.
Bei was? Bei QQ?
QQ ist ein weiterer Messenger, der auch von Tencent kommt, eigentlich der Vorgänger von WeChat. Mit dem braucht ihr euch aber bitte nicht auseinandersetzen. Er kann nur Chinesisch. Also bei WeChat könnt ihr auch in internationaler Version runterladen mit Englisch und mit Deutsch sogar. Da gibt es halt wirklich extrem viele Features. QQ ist sehr witzig. Also ich tue es gerne mal benutzen, weil wenn man doch intern so fluffige Nachrichten haben will, ohne irgendeine politischen Sache, also was weiß ich, die Schauspielerin hat jetzt gerade das und das gemacht, dann ist QQ natürlich alles in Chinesisch immer sehr witzig. Genau. Aber auch nur dafür. Also QQ benutzt keiner mehr. Also immer wenn mir auf QQ jemand Hallo sagt, dann sagt er mir als nächstes, das ist mein WeChat-ID, bitte komm zu WeChat. Also es ist sehr witzig, genau. So, nächster Punkt. China hat eine ganze Menge Technologiekonzerne und ist auch in ganzen Mengen Technologiesparten unterwegs. Gibt halt E-Commerce, Alibaba, AliExpress, Taobao, weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, Pinduoduo, Meituan. Sind also Konzerne, die wichtig sind. Da wir jetzt hier nicht genug Zeit haben, können wir da nicht genau drauf eingehen.
Aber Alibaba ist größer sogar als Amazon, ne? Also
AliExpress und Alibaba, ja, das sind riesen Konzerne. Also die haben, glaube ich, in einem Tag setzen die so 12 Milliarden Euro um an diesem Singles Day. Also so Größenordnung, was man sich nie vorstellen kann. Deswegen sollte man da auch mal drüber reden, weil es ist halt einfach wirklich mittlerweile, die sind die größten Konzerne der
Welt. Ist auch eine treffende Parallele zu Amazon, weil Alibaba hat ja auch AliCloud. Also die haben auch genauso wie Amazon AWS hat auch ihr eigenes Hyperscaling-Cloud-Angebot.
Richtig.
Sind einer der vier großen Player neben AWS,
also aber Amazon, Google. Leider nur im asiatischen Markt und ich weiß auch nicht so richtig. Na gut, ich vertraue auch Amazon nie, also ich würde meine Daten da nicht hinschieben.
Weil gerade Amazon gefallen ist, wir wissen, wer unseren Twitter-Account beherrscht. Melde dich bei uns. Gut, das war ein kleiner Insider für denjenigen, der jetzt hoffentlich mitgehört hat. Genau. Geht's weiter? Was für Technologiekonzerne haben wir noch?
Also, es gibt halt sowas in Europa oder auch in den USA, das ist Uber. Dann kann man mit dem Auto fahren. Ich weiß nicht, ob das hat das hier schon mal jemand gemacht in Dresden.
Gibt es Uber in Dresden?
Ich glaube
schon. Das noch nie gemacht. Ich habe noch keinen getroffen, der das schon benutzt
aber hat. Aber Clever Shuttle gibt es halt neuerdings. Das würde ich gerne mal benutzen. Aber ja, die haben halt, brauchen halt einen Apple, einen Android Store. Kann ich mir nie installieren, die App. Genau. Der Konkurrent von Uber, nachgebaut einfach 1:1, ist Didi. Da kann man halt in China, wenn man in China ein Auto braucht, geht man nicht auf Uber, sondern auf Didi. Ist auch wieder eine Chinese-Only-App, funktioniert auch nur in China, aber dort ist es saugeil. Genau. Weiterhin sind wir in Bereichen von, also nächsten Technologiekonzerngruppe ist halt so Risikokapitalgeber Ant Financial. Das ist ein Alibaba-Klon, also der gehört da den Jungs von Alibaba. Die machen halt so Social Scoring und sowas. Da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber, ja, wobei die Zeit wird knapp.
Ganz entspannt, 15 Minuten sind noch, die werden wir schon noch gut nutzen. Gut.
Fahrrad ist gerade wieder ein bisschen am Zurückgehen. Ich weiß nicht, gab es in Berlin so eine Sache? Ich glaube, O-Bike hat eine ganze Zeit lang Berlin vollgestopft mit Fahrrädern, bis sie pleite gegangen sind.
Da gab es schöne Bilder von großen Haufen mit vielen gelben Fahrrädern oder grünen Fahrrädern, also in allen Fahrräderfarben, die man sich vorstellen kann. Genau.
Da gab es dann auch die Diskussion drüber, wie man die Dinger dann jailbreakt, weil man die dann, weil die Stadt die halt dann irgendwann alle eingesammelt hat, wegen ja quasi Littering, ne? Wegen hat ja. halt alles voll gemüllt und wurde abgeschleppt.
Also jemand, der nicht weiß, was Jailbreaken ist, ganz kurz.
Ja, dass man halt das Fahrrad, wenn man sich es dann von der Stadt ersteigert, das kommt ja dann auf dem Hof irgendwie und wird dann irgendwann zwangsversteigert, wenn O-Bike das nicht abholt und die Strafe bezahlt, dann wird das zwangsversteigert und ich natürlich als neuer Besitzer, der das dann ersteigert hat, muss ja dann irgendwie die O-Bike-Integration daraus entfernen, damit ich das wieder als normales Fahrrad verwenden okay, kann, ohne dafür Geld zu bezahlen.
Haben unser automatisiertes Schloss drin, was dann halt geöffnet werden muss, ohne dass man
O-Bike, Software. O-Bike im Prinzip ist ein chinesischer Konzern, der ist allerdings auch wieder Hauptanteilseigner, sitzt in Singapur, also auch wieder weltweit. Weitere Konzerne Mobike und Ofo, das sind eigentlich so die Apps, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wenn man in China ein Fahrrad ausleihen will. Ist da wirklich extrem beliebt und ist auch gerade selbst für die Leute, die in der Stadt wohnen, du kriegst halt kein Auto mehr angemeldet. Wenn du ein Auto anmelden willst, kommst du in einen großen Topf mit 80 Anmeldungen und dann wird gelost.
Genau. Na und selbst wenn, kannst du ja dann mit deinem Auto irgendwie nur an jedem zweiten Tag fahren, weil einen Tag dürfen die geraden Nummern fahren, einen Tag die ungeraden?
Das oder? Ist nur bei so Sonderfeiertagen, wenn die gerade hier ihren Volkskongress machen oder sowas, damit die dort saubere Luft haben oder zu Olympia oder sowas. Genau, aber ja, also es, deswegen ist halt das Bike Rental doch sehr beliebt, oder? Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat, nächster Konzern DJI ist auch ein chinesischer Konzern, bauen halt so Drohnen, sehr beliebt gerade, genau, sind gerade am Kommen. Nächster Punkt, Tesla Killer, BYD und Biden Nio sind drei so eine Elektroauto-Hersteller, die doch relativ beliebt sind, also die haben es geschafft in
Nanjing. Ja, BYD ist der größte Hersteller von Elektrobussen.
Genau, die haben es geschafft in Nanjing innerhalb von einem Jahr irgendwie die ganze Stadt mit Elektrobussen zu verteilen.
Wo was natürlich eine totale Realsatire ist, denn ja. Wir in Dresden haben ja auch eine Elektrobuslinie, die aber nicht funktioniert, weil der TÜV immer noch nicht die Ladestation zulässt dafür. Also das ist so, so eine 3-Minuten-Buslinie in Übigau, wo der Bus halt irgendwie 8 Stationen fährt und dann ist er wieder am Anfang zurück in so einer Ringlinie und kann dann halt aufladen, bis er dann die nächste Fahrt macht. Und da gibt es halt einen Bus dafür, den sie da angeschafft haben mit einem Abnehmer, wo er sich dann aufladen kann an der Station. Und das nimmt der TÜV halt seit Jahren nicht ab und deswegen wird der Bus dann einfach irgendwo anders eingesetzt.
Ich glaube, in ganz Europa ist das Problem, dass wir mittlerweile eine Überlandbuslinie elektrisch haben und die haben dort einfach mal die ganze Stadt Nanjing, das ist halt so eine, ich glaube 20 Millionen Einwohnerstadt, auf Elektrobusse umgestellt. Also das ist so BYD, in den Größenordnungen spielt man da.
Naja, das ist aber halt der kulturelle Unterschied. Ne? Wenn China jetzt halt, wie gesagt, wir machen jetzt Elektrobusse, dann werden fucking Elektrobusse gemacht. Und dann wird dann halt, dann ist dann egal, ob da irgendwelche anderen Regularien sind. Was ja in Deutschland halt das Problem ist. Dann, wenn dann halt der TÜV nee sagt, dann kann halt das keiner overriden. Ne?
Richtig. Ja, aber wenn die Regierung das wollte oder die Leute das so richtig wollen, dann könnte man das auch in Deutschland machen. Man müsste sich halt nur mit einer Politik dahinstellen und sagen, jetzt geht's los.
Na, dann kommen halt wieder Gerichte und dann wird wieder jahrelang darüber geklagt.
Ja, aber ne? Die behandeln, also Gerichte halten sich an Gesetze und Politiker machen Gesetze. Und
aber du weißt schon, 12% in unserem Bundestag, die denken, dass das mit dem Klimawandel nie wirklich so ist.
Ach, erinnere mich bitte nicht daran.
So, nächster Punkt, auch sehr führend mittlerweile. Also das ist wirklich, da sollte man hingucken, ByteDance hat bestimmt keiner von euch gehört. Nee. Ist künstliche Intelligenz, sind halt wirklich führend mittlerweile. Die haben natürlich, die kriegen die ganzen Daten zugeworfen von AliExpress und Alibaba, Taobao. Die sind doch relativ führend im Bereich von künstlicher Intelligenz. Also da ist China gerade
am Machine Learning.
Machine Learning, genau. Da ist China gerade wirklich am Aufholen und die sind doch ordentlich dabei, genau. So, nächster Punkt hier wäre Social Credit System.
Das würde ich sagen, das machen wir jetzt mal nicht mehr, obwohl das eigentlich sehr spannend wäre, denn wir sind schon wieder fast am Ende und ich würde noch die eine Frage aufwerfen, die gestern noch besprochen wurde, auch in einem anderen Vorgespräch, und zwar war die Frage, was kann man denn, wenn man China besuchen möchte, wie kann man das, wie lange und überhaupt kann man denn nach China kommen?
Ja, es gibt da natürlich eine ganz verschiedene Wege. Der wichtigste von allen ist wie immer Fliegen. Genau, also ich habe es über sehr, sehr, sehr viele Wege geschafft, halt von Dresden nach Zürich, von Zürich nach Abu Dhabi, von Abu Dhabi dann nach Peking. Es ist so das längste, was ich geflogen bin. Das waren dann insgesamt, ich glaube, 23 Stunden oder sowas, mit vielen Worten für den billigen Pfennig, damals, ich glaube, 500 Euro. Man fliegt 11,5 Stunden in die eine Richtung, ich glaube, 10,5 in die andere, weil ja, man fliegt halt gegen die Erde und mit der Erdrotation.
Also als Größenordnung, als mein Bekannter in Japan war fürs Studiensemester, hat er hin zu 450 Euro bezahlt für den Flug, auch mit Zwischenstopp irgendwo da im Mittleren Osten, im Nahen Osten. Und zurück war es dann, hat er dann abgebrochen, weil dann Fukushima war und dann halt die Familie gesagt hat, du kommst da jetzt nach Hause, obwohl eigentlich für ihn in Tokio keine große Gefahr bestanden hat. Und dann ist er da zurückgeflogen, als natürlich alle weg wollten aus Japan und hat dann 1500 bezahlt. Das ist so die Spanne.
Ich sag mal so, bis vor kurzem war es halt doch wirklich noch so 800, 900 Euro. Es kam immer drauf an, wann man fliegt. Man sollte mal nie zu chinesischem Neujahr fliegen, das ist dann teuer. Dann kriegt man auch meistens keine Flüge mehr. So
Februar, März rum.
Februar, März, gab es auch schon im April. Wir können gerne nochmal eine eigene Folge über das Lunar-Solar-Kalendersystem machen, aber nicht heute.
Also ich habe auch schon Leute getroffen, die mit dem Fahrrad dahin gefahren sind, von England aus. Und wenn man genug Zeit hat, kann man da bestimmt auch hinlaufen.
Ist interessant. Problem ist, du musst durch Afghanistan. Viel Spaß. Genau.
Ja, oder man fährt irgendwie drumrum oder so. Also irgendwie hat es geschafft.
Ne? Nächster Punkt wäre halt Transip. Also man kann mit der Transip ganz gemütlich innerhalb, ich glaube, von 7 Tagen, wurde mir gerade gesagt. Ich habe von 14 Tagen gehört, mit der Eisenbahn dahin fahren. Man braucht halt viel Zeit zum Anfahren. Wie gesagt, Transip ist ganz gemütlich. Zugfahren in China ist auch total geil. Das ist auch ein Kulturschock für jemanden, der in Deutschland gefahren ist. Also da fahren Züge dann wirklich mal 400 und auch Bahnhöfe sind sehr geil, aber leider keine Zeit mehr, um das zu erzählen.
Was noch eine Frage war, so Richtung Visa und Kram?
Ja, Visa. also man kommt natürlich nicht ohne Visa nach China. Da muss man erstmal nach Berlin auf das Konsulat oder ich glaube die Botschaft sogar einen Visa-Antrag schicken. Ich empfehle jedem, der das machen will, das über eine Agentur zu machen. Die kümmern sich darum. Das kostet auch, also nimm immer 100 Euro in die Hand. Ja, die bieten das auch für weniger Geld ein. Das willst du auch nie alleine machen, weil das kann sein, du wirst abgelehnt. Ich empfehle auch immer jemanden, man muss jemanden kennen, der ihn einlädt. Wenn man das als Tourist machen will, muss man einen Flug vorweisen, man muss ein Hotel vorweisen, man muss einen Flugplan, einen Reiseplan abgeben. Ich persönlich habe das noch nie so gemacht. Ich kannte Leute, die haben mich eingeladen, so wie man das in Europa auch kennt. Und die bürgen dann, also bei denen ruft dann auch die Botschaft an und ja, du kennst den und bla bla bla. Und entsprechend, das ist der Weg to go, wenn man dann dahin will. Man sollte sich einladen lassen. Ich weiß, das klingt einfacher als es ist, weil ja, wir kennen leider keine Leute. Hallo, andersrum sind 1,3 Milliarden. Wir könnten alle einen chinesischen Freund haben. Uns wurde trotzdem noch genug gegeben.
So, da jetzt die Zeit uns schon wieder im Nacken sitzt, du hast hier ein paar Referenzen in unserem Pad aufgeschrieben. Magst du die noch pluggen?
Ja, ich hoffe, die übernimmt der Honky dann auch mit in die Shownotes. Also ich kann hier ein paar sehr interessante Podcasts empfehlen. Und zwar gibt es gerade über Business den Pandeli-Podcast, allerdings in Englisch. Dort ist sehr viel auch Kulturelles drin. Sehr viele der Informationen, die ich hole, hole ich von da. Die haben noch in dem Überding Sub-China gibt es noch einen weiteren Podcast, der sehr wichtig ist, gerade in kultureller Hinsicht. Das ist der Sinica-Podcast. Die haben jetzt gerade auch eine Folge über die chinesische Sprache ausgebracht. Sehr, sehr, sehr geil. Alles in Englisch. Wer sagt, oh, Englisch? Gibt es im Deutschen die Frau Tai, die kommt auch so Richtung, das ist auch so chaosmäßig, den Aufwachen-Podcast, den Fernostwärts-Podcast.
Aufwachen ist auch ein guter Podcast.
Ja, den kann man
auch. Wenn man die Zeit hat dafür.
Genau, da gibt es auch manchmal China-Fragen zu, die wir auch schon beantwortet haben, genau. Der Fernostwärts-Podcast von einer Sinologin, sehr, sehr interessant, auch auf deutscher Sprache teilweise, aber auch in Englisch. Also kann ich bloß jedem empfehlen, den zu hören.
Sinologie ist die China-Studien einfach.
Genau, also ja. Sinologie ist die China-Studie. Sinophili, ich bin halt sinophil, also ich mag halt alles, was mit China zu tun hat. Sinophobie, ich hasse es oder ich habe Angst davor. Genau. Wer sagt, oh, ich lese lieber, dem empfehle ich die Global Times. Das ist halt aus, ich glaube, Hongkong, so ein relativ unabhängiger Medienfu. Ich habe die ganzen anderen Zeitungen, die ich noch abonniert habe, dort nicht mit aufgeschrieben, weil das ist doch alles eher Staatsmedien und entsprechend relativ gleichgeschaltet.
Oh, über den Hongkong-Konflikt oder die Hongkong-Situation haben wir jetzt gar nicht geredet, aber das werden wir uns mal aufsparen, glaube ich, für einen der nächsten. Ja.
Und da auch Fernostwärts haben schöne Folgen drüber gemacht.
Genau. So, zum Schluss, wir haben vorhin Ni Hao schon gehört und wir haben auch gelernt, dass Tschüssi sehr gefährlich ist, einem Chinesen zu sagen. Wie kann man sich denn auf Chinesisch ordentlich verabschieden von jemandem?
Ja, es gibt da zwei Möglichkeiten. Einmal, ich kenne euch nicht, dann sage ich Zai Jian, das heißt einfach erneut und sehen halt. Oder für.
Also man sieht sich quasi.
Ja, wie wir das auch im Deutschen kennen, halt auf Wiedersehen. Oder halt unter Freunden sagt man bye bye. Also wirklich, wie man das auch aus dem Englischen kennt, das ist wahrscheinlich auch transliteriert. Bye bye. Also ist einfach bye bye, würde ich dann einfach mal sagen.
In diesem Sinne, bye bye, denn so schnell sind 90 Minuten schon wieder rum. Das war Penta-Radio, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Das nächste Penta-Radio kommt am Dienstag, den 28. Mai, auch wieder um 21.30 Uhr, bei Coloradio live auf UKW 99,3 und 98,4, im Livestream auf coloradio.org und alle Folgen jederzeit zum Nachhören auch auf c3d2.de. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine produktive Nacht mit unserer letzten Musik.
Zeit, Jen. Shishi.
Bye, bye.
Thanks.